der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 692. Heute mit der Preview zu WWE Money in the Bank 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo, Junge, 692, das ist schon brutal.
Genau, schreibt mal in die Kommentare, soll ich die Nummer immer noch nennen oder soll ich sie einfach inzwischen weglassen? Weil irgendwann wird es auch ein bisschen exorbitant.
Krass, also 1432.
Wir haben im Supporter-Feed haben wir über 1000 Podcasts inzwischen.
Und wir haben das auch ist so krass.
Über, ich glaube, wir haben im normalen Free-Feed, glaube ich, über 800. Also von daher sind wir da ganz gut dabei. Ich glaube, wir steuern eigentlich wirklich den 2000 Podcast insgesamt zu. Das ist schon ganz schön crazy. Lieber Kai, es ist Money in the Bank Time und Money in the Bank 2025 und CM Punk ist noch nicht mal auf der Card. Was ist denn da los?
Buh. Was hat da so ein Spinner El Gran Americano gewonnen? Für den war ich noch nie. Ich war immer gegen den. Tja, ja, der hat auch Pause verdient. Ja. Hat schon hier, ist er dann als Main Event geworkt, reicht dann auch.
Ja, ist genug und hat auch nochmal bei Raw gecatcht. Eben. Und wenn wir mal gucken, was uns da erwartet. Hier schon mal die kleine Ankündigung. Also Money in the Bank, die Review gibt es ein bisschen später, nämlich einen Tag später als sonst gewohnt. Normalerweise hätten wir das ja am Sonntag aufgenommen. Dummerweise ist der Kai im Urlaub. Ich bin auf dem Familienfest. Ganz viele Leute sind an Pfingsten auch unterwegs und haben keine Zeit, Wrestling zu schauen. Deswegen werden Markus und ich den Podcast hier am Montag aufnehmen und am Montag veröffentlichen. So schnell es geht, so schnell es unsere Datenleitungen hier hergeben. Und deswegen gibt es Montag erst die Review zu WWE Money in the Bank. Zugleich haben wir dann aber am Sonntag trotzdem was Schönes. Da gibt es nämlich das Tippspiel Watch Along. Der Nils hat ja das Tippspiel gewonnen und hat sich in der Folge das Watch Along gewünscht. Markus und ich kommentieren WWE WrestleMania 4. Das haben wir auch getan. Dazu gibt es dann Video und Audio im Feed und überhaupt und auf YouTube natürlich auch zu hören. Dann eben am Sonntag, da könnt ihr dann, wenn ihr mit Money in the Bank bedient seid, könnt ihr euch dann noch ein bisschen in die Retro-Gefilde stürzen und mit Markus und mir WrestleMania 4 schauen. Das ist auch was ganz Wunderbares. Aber Kai, ich würde sagen, alles andere wird sich dann natürlich zeigen. Die nächsten Wochen haben wir tatsächlich schon vorproduziert, weil, wie gesagt, ich bin jetzt auch dann 2 Wochen weg für Supporter. Da werden euch Markus und Kai und Shaggy dann weiterhin bespaßen für das Magazin. Ansonsten gibt es jede Menge Content und in den kommenden Wochen gibt es dann unter anderem mit Shaggy eine Reise zurück ins Jahr 1996 bei WWE. Das haben Shaggy und ich bereits aufgenommen. Und was wir auch noch haben, ist dann Mella und ich, die über Mellas Wrestling-Geschichte sprechen. Wer hätte gedacht, dass Mella so ein krasses Fangirl gewesen ist, bevor sie Wrestlerin geworden ist? Also,
tja.
Da sind wir ganz tief ja in die Vergangenheit der Melanie Gray gegangen und das ist ein sehr unterhaltsamer Podcast geworden. Ähnlich wie bei Markus. Bei Markus haben wir aufgedeckt, dass er so ein Backyarder gewesen ist, der ECW nachgestellt hat. Bei Mella haben wir herausgefunden, dass sie Fangirl gewesen ist und Wrestler nachgestellt ist. Also von daher auch nicht so schlecht. Aber Kai, erstmal haben wir noch Money in the Bank vor der Brust. Und bislang sind 4 Matches angekündigt. Wir nehmen den Podcast hier am Dienstag, den 3. Juni auf. Und Raw ist Geschichte. Wir haben die Money in the Bank Matches komplett. Wir haben auch ein Tag Team Match mit dabei und ein Match um die IC Championship natürlich auch mit dabei, der Frauen. Kommt da noch was zu, Kai? Glaubst du, passiert noch was bei SmackDown? Oder bleibst du bei 4 Matches?
Ich finde es schwierig, weil 4 Matches sind irgendwie wenig auf der Card, finde ich. Also auch gerade jetzt für Money in the Bank, also klar, du hast halt natürlich die 2 großen Money in the Bank Matches, aber es sind ja trotzdem keine Rumbles. Mhm. Ne? Also ich hätte irgendwie gedacht, also noch so ein 5. Match könnte schon auf die Card, aber die Frage ist natürlich, was machst du? Du kannst halt irgendwas um die SmackDown Tag Belts vielleicht machen, ne? Aber also mal gucken, ob man da noch irgendwie was macht.
Ich habe mich gefragt, ob man so eine Art Running Segment mit in die Show einbauen könnte. Also sprich, dass du aus dem oder so ein Bonus-Anhang quasi an das letzte Match anhängen könntest. Mal davon ausgehend, dass wir vielleicht das Money in the Bank Match der Männer als letztes bekommen oder von mir aus auch irgendwo in der Midcard, nicht als Main Event, aber dass du dann Eingreifen von Bron Breakker, Bronson Reed, CM Punk und Sami Zayn und oder Jey Uso und vielleicht noch Gunther hinten dran, was weiß ich, dranpackst und dadurch quasi Show längst, dass du einfach so eine 20 Minuten, 15 Minuten Brawl noch am Ende hast.
Ja.
Quer durch die Halle, ein bisschen Anarchy in the Arena, Zwinker, Zwinker. wäre halt eben da eine Möglichkeit, weil es fehlen auch noch wirklich ein paar große Namen, die wir hier auf der Card haben, ne?
Ja, also gerade jetzt, weil du schon angesprochen hast, so ein CM Punk, kann man sich natürlich vorstellen, dass er im Money in the Bank Match eingreift, einfach um Rollins, um zu versuchen, Rollins den Sieg zu kosten oder sowas. Weil ich finde wirklich, 4 Matches sind wenig. Also klar, die Frage ist, wie lange geht hier Cody, Cena, Uso, Logan Paul? Ne, also wie lange macht man da was draus? Aber ich brauche die jetzt auch nicht 40 Minuten catchen sehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und auch sowas wie zum Beispiel Damian Priest gegen Jacob Fatu. Ne, Damian Priest hat ja gesagt, er will hier um die Championship gehen, aber das jetzt so ganz ohne Aufbau einfach reinzuschmeißen, ja, nur damit es da ist, wäre halt auch ein bisschen kurzfristig aufgebaut. Und ich, auch hier so Tag-Team-Titles, die Wilds, ja, sind jetzt wieder da, aber die jetzt dann auch gleich in so ein Smonish-Match zu werfen, fände ich auch ein bisschen komisch. Also ich bin gespannt, ob man da noch ein bisschen was macht. Wie gesagt, momentan sind noch 4 Matches angekündigt und ich würde sagen, wir machen es mal ganz unüblich. Wir starten mal mit dem Money in the Bank-Match der Männer, weil wir gerade da schon so mit drin stecken. Und da sind natürlich die 6 Teilnehmer schon bestätigt. Wir haben Solo Sikoa, LA Knight, Penta, Seth Rollins, Andrade und El Grande Americano. Wir wissen, ja, der Koffer, der dann über dem Ring hängt, da geht es natürlich dann um ein Titelmatch deiner Wahl, wenn du das Ding hier abhängst. Erstmal die Frage vielleicht vorweg, Kai. Wir haben hier bis jetzt hier die, es war ja wieder sehr viel Qualifying-Action in den letzten Wochen bei Raw und SmackDown gleichermaßen. Wie hat dir das gefallen? Wie hat man hier die Stories untergebracht und wie hat man das verpackt für dich?
Ich mochte es, also ich mag sowieso diese Qualifying-Matches, auch dass wir dabei wieder Andrade und Carmelo Hayes gesehen haben, die aufeinander getroffen sind. Ich bin ja absolut kein Andrade-Fan, aber Andrade und Carmelo Hayes haben einfach eine gute Chemie zusammen. Das kann man denn wirklich nicht absprechen. Das war ja auch damals schon bei Bash in Berlin, also bei der SmackDown-Ausgabe so. LA Knight und Solo Sikoa waren ja schon recht früh qualifiziert eigentlich. Und ich glaube jetzt, die größte Überraschung war es eigentlich, dass El Grande Americano jetzt noch reingekommen ist. In einem Match gegen CM Punk und AJ Styles noch. Und auch hier wurde mal nachgeschaut. Teilnehmer, zumindest die Hälfte, auch aus dem letzten Jahr. Wir haben LA Knight dabei, wir haben Andrade dabei und manche Leute behaupten, Chad Gable wäre El Grande Americano. Also falls man einer Leute ist, der das glaubt, haben wir dann da quasi schon mal 3 Leute, die auch letztes Jahr dabei waren. Der Rest ist neu. Mein Problem ist so ein bisschen mit diesem Match. Letztes Jahr hatten wir jetzt zumindest noch dieses Ding, du hattest Drew McIntyre und Jey Uso drin. Und da war eigentlich schon auch da Drew McIntyre großer Favorit. Aber du hast halt immer noch Jey Uso so ein bisschen drin, ne? Ich finde, hier hast du eigentlich nur als klaren Sieger Seth Rollins. Und das war's. Oder sehe ich das komplett falsch? Du bist so, nee, du darfst auf jeden Fall nicht vergessen, Solo Sikoa kann ja auch. Also, oder wie siehst du das?
Nee, auf dem Papier ist es natürlich, dass Seth Rollins hier der größte Name und ist auch der, der am allerlautesten seinen Plan quasi schon kundgetan hat, wie es jeder gute Bösewicht tut. Nämlich sagt, ja, ich hole mir jetzt den Koffer und danach hole ich mir die Championship und sowas. Ne? Aber, und das ist der Punkt, ich glaube nicht, dass Seth Rollins gewinnt. Und da sind wir schon in meinen Fantasien hier für dieses Match, weil ich glaube, dass Seth Rollins durch Eingreifen von CM Punk das Ding nicht holt. Und dann muss es jemand anders sein. Das wird dann jemand Frischeres sein. Ich sehe auch nicht, dass es ein LA Knight ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann wird es ein bisschen schwieriger. Ich fände tatsächlich, ist eben auch die Frage, ne? Wen willst du einsetzen? Andrade sehe ich auch nicht. Da sehe ich nicht die große Entwicklung. Und ich glaube auch nicht, dass man von mir aus im Dreivierteljahr sagt, ah ja, jetzt ist der Andrade soweit, dass er sich hier den Koffer eincashen, dass er es holt. Deswegen schwanke ich zwischen Solo Sikoa, El Grande Americano und Penta. Vielleicht auch, dass El Grande Americano den Koffer an Chad Gable weitergibt.
Ja, ist halt eine witzige Idee, ne, verstehe ich. Aber ich sagte, ich brauche einen Solo Sikoa nicht als Kofferträger. Man, ne, ja, der hat jetzt noch so ein paar Sachen, wie er dann da auch ist, mit dem Jacob Fatu und sowas alles. Und lass ihn auch nicht anfangen mit, ja, der könnte ja für ein US-Belt eincashen und sowas. Ich hasse jedes Jahr immer so Diskussionen. So, das ist einfach immer Quatsch. So, da wird eingecashed nur für ein Main-Belt und dann ist gut. Ne? Ich check komplett auch, ja, Penta ist cool und sowas alles. Mann, aber der ist doch auch kein Main-Title-Träger, jetzt mal ehrlich. Ne? Und würde ich es mir natürlich wünschen für einen El Grande Americano, weil es witzig wäre und dann auch so dieses, ja, der gibt jetzt den Belt an, den Koffer an Chad Gable weiter, weil die kennen sich. Und dann wirklich so ein dummes Video, wo sie dann auch wirklich den Koffer so übergeben und das so gefilmt ist so in der Mitte, weißt, dann kommt von der einen Seite der und dann haben sie es genauso geschafft, dass es auch da wirklich beides mal Chad Gable sein kann.
Einfach an der mexikanischen Grenze, weißt du.
Ja, also wäre witzig, aber ich finde, hier macht wirklich eigentlich nur Rollins Sinn.
Aber
und ich finde selbst Rollins nicht so spannend.
Das ist richtig, aber weil es sehr vorhersehbar wäre eigentlich. Aber ich weigere mich, hier mit so einem klaren Sieger Rollins rauszugehen, weil ich denke, man, die haben sich jetzt so oft um alles betrogen, was sie haben. Rollins und Punk. Und der Hass zwischen den beiden ist so groß. Jetzt zuletzt waren auch noch bei Raw hier Rollins und seine Muskelbande waren auch noch dominant gegenüber den Babyfaces. Du kannst doch jetzt nicht sagen, der holt das Ding jetzt clean und dann nächste Woche geht's dann wieder um was anderes. Oder und hier im Punk bleibt es einfach da und sagt, ja, ich lass den halt machen, der soll sich ein Titelmatch holen. Das passt doch gar nicht zum Punk-Charakter.
Nö, der kann ja trotzdem eingreifen. Der kann aber trotzdem von Braun Breaker in zwei gespeert werden, dann kann er halt nicht mehr davon abhalten, ne? Also, man kann ja versuchen, ihn abzuhalten oder sowas. Aber, also,
glaubst du, er scheitert? Dann dabei?
Er scheitert. Also, der kann ihn ja erstmal abhalten und dann hat Rollins erstmal den Koffer nicht bekommen, dann kommt Braun Breaker, spiert ihn durch vier Barrikaden und dann schafft Rollins es halt doch noch, ne? Weil dann irgendwie Bronson Reed dann noch mit Tsunami springt und keine Ahnung was. Also, mein Problem wäre eher damit, kriegen wir dann quasi Drew gegen Punk aufgewärmt, nochmal mit Rollins gegen Punk, dass dann Punk sagt, oh, ich sorge dafür, dass du dein Cash-In irgendwie nicht erfolgreich durchziehen kannst, weil das hatten wir halt auch schon. Aber ich lasse mich nämlich auch hier gar nicht bequatschen. Ich habe jetzt nämlich extra Rollins eingetragen beim Tippspiel. Der gewinnt das nämlich. Hier so bla bla bla, ja, Chad Gable, witzige Idee oder sowas, dass Rollins gewinnt, Ende.
Ich sehe es nicht. Ich sehe, dass wir hier einen Eingriff von CM Punk und seiner Bande haben und dann gewinnt es jemand anders. Und da wird es eine Überraschung geben. Es wird nicht
und wer gewinnt?
Das ist eine gute Frage. Mein Problem ist natürlich, wenn du es überlegst, Solo Sikoa würde ja quasi bedeuten, dass der, wenn wir jetzt nicht die Brands switchen würden, sondern er einfach bei SmackDown
bleiben. Das kannst du rauslassen, das ist egal. Das zählt nicht mehr. Es gibt keine Brands. Es gibt keine Brand-Zugehörigkeit.
Okay. Dann könnte natürlich, zumindest ja vom jetzigen Stand, Solo Sikoa gegen Jey Uso eincashen, das wäre witzig. Mega. Penta sehe ich auch nicht so recht. Penta sehe ich, dass der irgendeine Mexican Destroyer von irgendwo auf eine Leiter springt und sich und andere dabei hoffentlich nicht verletzt.
Ja.
Also ich schwanke zwischen Solo und El Grande Americano. Und ich gehe mit El Grande Americano. Wir haben
aber dann auch tippen und nicht nur hier bla 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 machen und so, ich bin der witzige Typ hier im Podcast und beim Tippspiel tippe ich dann auf Seth Rollins, ne? Ja, ist nämlich, das ist nämlich so wenn der Hals Olaf Bleich wieder, ne?
Seit wann bin ich denn hier der Witzige im Podcast? Das ist das, was du mir über 8 Jahre abgesprochen hast.
Nee, eher so dieses, ich bin so der, ich mache ja so die Außenseiter-Picks, ich sag so, ah, der könnte gewinnen, weil dann ist es so, ach, guck mal, der Olaf, der macht sich Gedanken, und dann ist so ein Tippspiel, auf wen hat er getippt? Ach, auf Seth Rollins, weil er nämlich auch nicht glaubt, dass El Grande Americano gewinnt.
Ja. Ich fänd's witzig. Ja. So.
Deswegen bist du der Witzige.
Genau. Sehen wir mal. Aber auch da, ne, schreibt natürlich gerne eure Tipps, weil es ist, gerade Money in the Bank ist ja so ein bisschen wie so ein kleiner Rumble und da gibt's immer viele Möglichkeiten, wie sowas ausgehen kann. Und wir hatten auch schon Otis als Money in the Bank-Sieger, wenn
wir
uns dran
erinnern. Ja, wir hatten auch schon Mustafa Ali, der oben stand und dann sich nicht mehr bewegen konnte, weil die Musik von Brock Lesnar anging für 2 Minuten.
Oder Damien Sandow oder Baron Corbin. Wisst ihr noch Baron Corbin? Ach, Leute,
Baron Corbin, Leute, der Bischof.
So, okay, also da haben wir da schon mal unsere Picks und machen hier einfach weiter in der Runde. Ich mache weiter mit dem Last Chance Match um die WWE Women's Intercontinental Championship. Hier treffen Lyra Valkyria, die amtierende Titelträgerin, und Becky Lynch aufeinander. Und hier gibt es noch eine Zusatzstipulation. Ich habe es gerade gesagt, Last Chance. Das bedeutet, wenn hier Becky Lynch verliert, dann kann sie nicht mehr um den Titel herausfordern, solange Lyra Champion ist. Wenn aber Lyra Valkyria hier, das habe ich gerade gesagt, wenn sie verliert, ne? Habe ich gesagt, gewinnt oder verliert?
Ich weiß gerade nicht. Okay. Bin durcheinander.
Warte mal. Ich mach's nochmal neu.
Mach nochmal neu.
Von alle Ruhe. Also, wenn Becky Lynch verliert, so, dann hat sie kein Anrecht mehr auf ein weiteres Titelmatch um die IC Championship, solange Lyra Valkyria Champion ist. Und sollte Lyra Valkyria hier verlieren, ist sie dazu gezwungen, nicht nur, dass sie ihren Titel abgibt, sondern sie muss auch noch Beckys Hand in die Luft recken und bestätigen, dass sie hier die bessere Frau ist. So. Ich weiß, wir hatten sehr unterschiedliche Meinungen bezüglich des Matches der beiden, was wir schon mal gesehen haben.
Das hatten wir am Anfang. Als wir es dann gesehen haben, hatten wir recht ähnliche Meinungen.
Ja, gut, das stimmt. Wie findest du, hat man jetzt hier die Geschichte vorangetrieben? Das Match hatten wir bei Backlash gehabt, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Ja. Im Endeffekt hast du die recht standardmäßig vorangetrieben. Es geht weiterhin um das, was ich auch gesagt habe. Die Fehde lebt davon, dass es Lyra Valkyria und Becky Lynch sind. Ne? Was ich auch damals bei Backlash meinte. Weil jetzt ist noch wenig hier die große Emanzipation von Lyra Valkyria und die ist jetzt ihr eigener Charakter und so und so. Die hat jetzt zwar ein bisschen mehr sich darstellen können, aber die Fehde ist immer noch, ich fehde gegen Becky Lynch. Ne? Und das Persönliche, was die beiden hier haben, das nimmt man auch weiter mit. Das haben wir jetzt auch diese Woche bei Raw wieder gesehen. Es geht halt immer sehr auf dieses Persönliche. Du bist neidisch auf mich. Du willst nicht sagen, dass ich besser bin als du. Und sowas so. Du brauchst mich, um deinen Hass auf mich zu projizieren und sowas alles. Von daher, ich muss erstmal sagen, ich mag diese Stipulations nicht. Dieses Last Chance und du verlierst. Und dann, das ist einfach nur, damit man dem Herausforderer irgendwas gibt, was er verlieren kann. Also, weil sonst, du hast ja nichts zu verlieren, du bist vorher kein Champion, verlierst, bist weiterhin kein Champion, okay, doof. Ne? Aber jetzt ist es so dieses, ja, wenn du verlierst, dann kannst du auch so lange nicht herausfordern, bis ich den Belt abgegeben habe.
Mhm.
Ist für mich so eine 0815-Lösung, aber egal, von mir aus, macht. Ne? Dass dann Lyra Valkyria, falls sie hier verliert, dann ne, die Hand von Becky in den Himmel heben muss, wie es nur der gute The Rock sonst immer mit jedem macht und dann zugeben muss, dass hier Becky Lynch die bessere von beiden ist. Passt natürlich in diese persönliche Fehde von den beiden rein. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr auf das Match gespannt, weil beim ersten Mal der beiden war ich ja so, pf, ja, mal gucken, keine Ahnung, Becky Lynch, Ringrost. Jetzt ist das Problem, was ich bei mir sehe, jetzt erwarte ich was. Weil ich jetzt, weil ich jetzt weiß, war das letzte Mal, das hat mich super positiv überrascht. Mal gucken, wie sie es jetzt machen.
Mhm.
Ne? Weil wir hatten ja auch dann damals, ah, es war gut, da waren so ein paar Sachen dann gegen Ende immer holpriger und so ein bisschen, das könnte noch feiner sein. Ich bin sehr gespannt, wie sie es jetzt hier machen, weil ich habe schon Bock auf das Match.
Man verkauft es ja trotzdem bei WWE auch so ein bisschen, dass Lyra hier innerhalb dieser Fehde zu sich selber gefunden hat. So, sie muss wütend werden, und damit der irische Hulk muss hier rauskommen sozusagen. Und das hat man schon gemacht. Ich finde, dass sie ein bisschen selbstbewusster am Mikrofon rüberkommt und da ein bisschen selbstbewusster redet. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Ich bin aber komplett bei dir. Ich mag diese Last Chance Stipulation auch nicht, weil du dich damit sehr schnell in eine Sackgasse bringst. Auf der einen Seite, dieser Punkt mit Becky darf da nicht mehr antreten, ist halt immer problematisch, wenn du halt so eine Blockade da drin hast. Ne? Klar, es gilt nur so lange, wie Lyra Champion ist, das heißt, dadurch hast du natürlich da so eine Grauzone, aber es ist trotzdem nicht richtig schön und damit ist auch die Fehde auf eine, wie ich finde, nicht so homogene Art und Weise einfach beendet ab dem Punkt, weil kannst du auch sagen, so, es geht es um die Ehre oder ne, was weiß ich was, aber ist eben nicht ganz so frei. Im Gegenzug finde ich, dass Lyra, die jetzt ja die Oberhand hat gegenüber Becky mit ihren zwei Siegen, die sie gegen sie nochmal hat, eigentlich muss die jetzt einen Dämpfer bekommen, so rein von der Geschichte her. Vom Character Works. Sie hat sich gefunden, so ein bisschen. Sie hat Selbstbewusstsein aufgebaut. Und vielleicht zerbricht sie da jetzt auch so ein bisschen an sich selber und verliert deswegen. Becky ist dann die Klügere, die Hinterlistigere von mir aus auch. Und Lyra muss dann eben über ihren Schatten springen und muss sie dann eben hier loben und lobpreisen und huldigen. Und das ist auch gleichzeitig mein Punkt hier. Ich erwarte mir hier erneut ein gutes Match. Ein hart gefülltes Match. Und am Ende einen dreckigen Sieg von Becky. Nichts weiter. Und ich hoffe, dass das Match, was die Qualität angeht, an das erste Match anschließen kann, weil, wie du schon richtig gesagt hast, das war sehr gut, das war sehr unterhaltsam, das war emotional. Und hier musst du eigentlich fast noch diese Richtung gehen. Aber ich erwarte, dass eine Lyra hier verliert und dass wir dann noch ein Match der beiden bekommen werden, um alle Nüsse. So, sozusagen. Wie siehst du das?
Macht Sinn. Gerade da hat man auch halt, also in der IC-Feder hat man dann halt eben 1-1, ne? Und dann kann man sagen, okay, das berühmt-berüchtigte Rubber-Match. Ich sag leider, Valkyria gewinnt.
Wir haben auch Evolution vor der Tür. Darfst du auch nicht vergessen. Das heißt, für Evolution ist es zwar sehr schön, dass man da auch so wahrscheinlich ein bisschen freier booken kann. Da kannst du auch mal so ein paar Dream-Matches zusammen booken. Aber ich glaube auch, dass du ein aufgebautes Match haben musst.
Evolution ist natürlich ein guter Punkt. Ja, das habe ich natürlich jetzt vergessen. Ja, vielleicht gewinnt doch Becky Lynch.
Ja,
Evolution nachts, weil da hast du natürlich dann irgendwie auch eine Fehde, mit der du reingehen kannst. Ah, ich glaube, dann bin ich doch bei Becky Lynch. Evolution hat mich überzeugt.
Ja, also dazwischen ist noch was, darf man nicht vergessen, ne? Wir haben ja schon Ende Juni nochmal, gibt's Night of Champions in Saudi-Arabien nochmal. Und wir haben auch nochmal, dann am 12. haben wir ja auch noch Saturday Night's Main Event. Darf man auch nicht vergessen. aber danach ist auch Evolution. Also von daher, ja, eine Show dazwischen haben wir noch. Ich glaube jetzt nicht, dass die Double Duty so, wir wresteln bei NXT, wir wresteln bei Evolution und wir wresteln auch bei Saturday Night's Main Event, so Triple Header zwischen den
beiden. Wir wresteln immer, nur genau. Noch.
Genau. Der Titel geht immer hin und her die ganze
Best
Zeit.
Best of Seven Series.
Genau. Best of Three einfach bei allen Events. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber ich könnte mir das hier sehr gut als, vielleicht nicht als Main Event, aber so als Midcard-Burner für Evolution vorstellen.
Dann ja, das macht Sinn.
Entscheidungsmatch.
Das finde ich ist ein sinnvoller Einwand.
Okay. Ist ja selten genug, gerade eben werde ich hier noch als der Witzige verspottet, jetzt bin ich hier der Sinnvolle.
Okay. Ja, weil das ja auch, weil das mehr Sinn ergibt, als irgendwie Solo Sikoa den Money in the Bank Koffer zu geben.
Der wird doch ganz gut damit aussehen, so.
Ja, aber Solo Sikoa ist kacke.
Ja. Aber solange er nicht wrestelt, finde ich ihn ganz okay.
Das ist das Problem, aber normalerweise wird er vielleicht Champion, dann wrestelt er relativ viel.
Naja, kommt drauf an. Also es gibt Leute, die wrestlen und die sind Champion und die wrestlen auch nicht besonders viel.
Es gibt Leute, die wrestlen viel und es gibt Leute, die wie Brock Lesnar und Roman Reigns.
Genau. Ja. Ach, Roman Reigns, du, das waren noch Zeiten. Zwei Matches haben wir noch auf der Card. Womit soll ich weitermachen, Kai? Du darfst raussuchen. Soll ich mit dem Money in the Bank Match weitermachen oder mit dem Tag Team
Match? Money in the Bank Match.
Okay, dann sind wir beim Money in the Bank Leitermatch der Frauen angelangt und da sind mit dabei Alexa Bliss, Roxanne Perez, Rhea Ripley, Julia, Naomi und Stephanie Vaquer, die jetzt ja auch offiziell, also da haben wir die ganzen Neulinge ja quasi eigentlich mit dabei, ne, mit Dekoration, also Roxanne Perez, die jetzt fest mit im Raw-Roster ist, wir haben eine Julia, die fest bei SmackDown ist und wir haben eine Stephanie Vaquer, die bei Raw gelandet ist, obendrein natürlich noch die etablierten Namen mit einer Rhea Ripley mit dabei und das Alexa Bliss und Naomi. Wie hast du hier, ich frage dich genau dasselbe wie bei dem ersten Money in the Bank Match, wie hast du hier die Qualifikationsphase gesehen? Es war ja Alexa Bliss, war die erste, die sich hier über den Three-Way qualifiziert hat, dann Roxanne, dann Rhea und so weiter und so fort.
Ich fand, wir hatten ja schon auf jeden Fall ein paar gute Überraschungen dabei. Das muss man ganz klar sagen. Halt auch zum, also, ich fand es grundlegend überraschend, dass sich Alexa Bliss qualifiziert hat, weil das war jetzt ja sehr viel on-off und ist sie dabei, ist sie nicht dabei. Hat dann ja auch gegen Chelsea Green und hier Meechin gekämpft. Gut, da hätte auch eine Chelsea Green gewinnen können. Ne? Nichtsdestotrotz, Alexa Bliss hat dann irgendwie Sinn gemacht, als man so die Namen gelesen hat, meiner Meinung nach, in diesem Qualifikationsmatch. Roxanne Perez, natürlich jetzt, ne, neue Main-Roster, dass die da mitmacht. Macht auch irgendwie Sinn. Bei Naria verstehe ich auch. Julia fand ich überraschend, dass sie sich auch gegen eine Charlotte Flair durchgesetzt hat. Selina Vega nehme ich jetzt mal raus, aber also weil Charlotte Flair hätte ich schon fast gesetzt gesehen eigentlich in diesem Money in the Bank Match, ja, wenn ich ehrlich bin. Naomi, ja, die passt halt in dieses Match rein. Haben ja auch manche Leute als Siegerin auf dem Zettel. Müssen wir gleich drüber sprechen. Und Stephanie Vaquer war jetzt aufgrund dieser Geschwindigkeit irgendwie dann klar, dass sie drin sein muss, auch wenn sie gegen eine Liv Morgan kämpft. Aber aufgrund der Geschwindigkeit, die man hier gegangen ist, dachte ich, ja gut, die muss halt hier drin sein. Denn Julia ist auch drin, klar wird auch eine Stephanie Vaquer drin sein. Und ich finde, wenn man das Ganze dann so durchgeht, hat man hier ein sehr interessantes Teilnehmerfeld. Weil im Gegensatz zu den Männern gibt's hier viele, denen ich den Sieg zutrauen würde. Oder beziehungsweise, wo ich sage, da kann ich mir vorstellen, dass man da irgendeine Geschichte erzählt. Ne? Es gibt welche, die sind wahrscheinlich und weniger wahrscheinlich. Ich muss das ganz klar sagen, bei den weniger wahrscheinlichen, allein weil sie schon häufiger irgendwelche Belts gehalten haben, sehe ich auch wirklich eine Alexa Bliss und eine Rhea Ripley zum Beispiel.
Mhm.
Weil Rhea, wie man häufig sagt, braucht diesen Koffer nicht, in Anführungsstrichen. Eine Alexa Bliss sehe ich da auch nicht mit dem Koffer. Allein, also das wirkt alles nicht so geplant, was Alexa Bliss angeht, seit diesem Comeback.
Ach was.
Und dann wird's interessant. Gibt man einer der beiden Neuen direkt den Koffer? Ne? Also man hat sie auch letztes Jahr den Koffer an Tiffany Stratton gegeben. So, geht man jetzt hier diesen Weg, gibt einer Julia oder Stephanie Vaquer den Koffer? Da würde ich eigentlich nur eine Stephanie Vaquer sehen, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn du jetzt die beieinander stellst, ist halt Stephanie Vaquer die ja irgendwie so ein bisschen mehr over ist und wenigstens so ein bisschen mehr Charakter hat, meiner Meinung nach.
Ja.
Und dann ist die Frage, nimmst du Roxanne Perez oder nimmst du noch Naomi? Wie ist die Chance zwischen den beiden? Weil Naomi ja schon irgendwie relativ etabliert. Ich bin ganz ehrlich, mir gibt die gar nichts. Ne? Und Roxanne Perez, ähnlich wie bei einer Stephanie Vaquer, da kann man sagen, guten Schnallt man jetzt eine von beiden diese Raketenschuhe an.
Das ist hier der gute Punkt. Für mich ist eine Roxanne Perez hier die von den Neulingen, die man einfachsten präsentieren kann, allein aufgrund ihrer Promo-Fähigkeiten und weil sie ja eigentlich schon in einer laufenden Storyline drin ist.
Mhm.
Und ich bin der Ansicht, dass sie mit dem Money in the Bank-Koffer ein gutes Gegengewicht im Judgment Day, weil sie flirtet ja immer noch gerne mit Dominic Mysterio, ein gutes Gegengewicht zu Liv Morgan sein könnte, mit ihrem Tag-Belt und ihren Titelambitionen auch, die Liv Morgan hat, ne? Da kann man ein schönes Spiel draus mitspielen, was dann vielleicht auch in einem halben Jahr, Dreivierteljahr, was auch immer, zu einem interessanten Love Triangle und zu einem interessanten Title Switch führen könnte. Jetzt mal angenommen, Liv Morgan holt sich irgendwann von Io Sky den Belt, Roxanne holt sich den Koffer, da hast du automatisch Spannung zwischen den beiden. Dom in der Mitte. Der kann dir super spielen. Wir wissen, dass der sowas super kann. Das hat er mit Rhea in der Vergangenheit und Liv auch schon so gemacht. Du kannst im Prinzip dieselbe Geschichte nochmal wiederholen. Und über den Umweg kannst du natürlich dann auch wieder so einen Twist machen. Es ist ähnlich, logischerweise, aber ich glaube, dass das interessant werden könnte. Und das ist so vom Charakter her, ist für mich eine Roxanne Perez eigentlich die Idealbesetzung, die wir hier haben. Ansonsten sehe ich es ganz ähnlich wie du. Eine Rhea brauchst gerade nicht unbedingt. Die ist gerade auf so einer Transition. Ich finde, die ist gerade so ein bisschen nicht so richtig weder Fisch noch Fleisch. Da muss man mal gucken, wohin die geht. Und da braucht sie aber keinen Koffer für, sondern da brauchst du eine Charakterentwicklung für, eine Storyentwicklung.
Ja.
Da braucht sie keinen Koffer für. Julia, ich bleib dabei, die ist in meinen Augen zu früh nach oben gezogen worden.
Yes.
Ja, die ist noch nicht so weit. Also die hat auch noch nicht 100% mit der NXT-Crowd connected. Und jetzt ist sie halt eben, die ist eine gute Wrestlerin, zweifellos. Und die hat auch einen uniken Look. Aber WWE hat es noch nicht geschafft, uns ihren Charakter wirklich zu erklären.
Ja.
Und das merkst du auch an den Reaktionen. So, die Leute reagieren auf sie, weil die halt irgendwie, die hat ja, wie gesagt, die hat ja ein gutes Aussehen, die hat ein geiles Outfit und so, ne? Da reagieren Leute drauf. Aber so richtig was damit anfangen, wissen die Leute noch nicht. Deswegen, nee, die darf ein paar spektakuläre Aktionen zeigen. Stephanie Vaquer, bin ich bei dir, die ist ein bisschen weiter tatsächlich. Die hat noch ein bisschen, die ist ein bisschen greifbarer in sich. Die hat auch dieses La Primera, was man gut chanten kann irgendwo. Sehe ich aber auch noch nicht. Aber die darf gern dann ihre Knees da auf der Leiter machen von mir aus. Fände ich witzig. Erneut, weil ich der Witzige bin. Und dann haben wir noch Naomi. Und ich finde auch, dass Naomi gerade in diesem Zusammenhang mit der Jade Cargill und auch mit der Bianca Belair eine spannende Position einnimmt. Wir wissen, dass sie nicht mehr ganz so lange wrestlen möchte. Es wäre quasi letzte Gelegenheit, um sie hier nochmal in diese Position zu bringen. Und eigentlich auch zu dem Charakter würde der Koffer ganz gut passen. Wie siehst du das? Auch wenn du jetzt nicht der allergrößte Naomi-Fan bist.
Ja, rein objektiv, ne?
Ja, genau.
Von diesem Ganzen drumherum.
So objektiv, wie es geht.
Ja, wie es natürlich, wie es geht bei der Naomi, die wirklich einfach ein absolut langweiliges WrestleMania-Match hatte. So objektiv, wie es geht. Deswegen habe ich sie ja auch genannt, so als Mitfavoritin, ne? Es macht in der Storyline natürlich Sinn. Ich hoffe halt nur, dass wir jetzt nicht so in den letzten Jahren in diese Strudel geraten, dass jemand den Koffer hat, gehasst wird von anderen Leuten, die dann immer dafür sorgen, dass der Cash-In nicht funktioniert. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Weil auch da wird jetzt eine Naomi sich den Koffer holen und dann auf kurz oder lang gegen eine Tiffany Stratton zum Beispiel eincashen, was ich als wahrscheinlich empfinde. Dann kannst du da auch Fourways machen, du kannst Triple Threat Matches machen, dann entweder mit Tiffany Stratton oder dann eben mit Naomi, Jade Cargill und Bianca Belair. Du hast halt da schon dieses Dreieck, was gewisse Fäden hergibt. Dementsprechend ist es auf jeden Fall eine Entscheidung, die nachvollziehbar wäre.
Okay. Habt ihr gemerkt, wie sehr sich Kai zurückgenommen hat? Wie sehr er sich auf die Zunge gebissen hat? Und wie siehst du hier die Personalie Roxanne Perez, die für mich so die zweite Kandidatin hier ist?
Ja, also ich bleib dabei. Das ist so, also ich finde, Roxanne Perez ist halt ein bisschen so Raketenschuhe, Raketenrucksack, ne? So, die ist da, die ist hier, mach Call-Up, scheint ja auch so, als wäre Triple H sehr großer Fan von ihr. Nicht so wie von Cora Jade, die nicht mehr da ist. Dass sie dann da auch jetzt direkt im Main-Roster sich den Koffer holt und es, ne, von ihrer heelischen, nervigen Art wird es auch passen, dass sie einen Koffer hat, weil wir schon mal gesagt haben, Koffer passt immer mehr zum Heel als zum Face. Die Geschichte rund um den Judgment Day, dass dann da wieder irgendwie auch Gold zum Judgment Day kommt, was da wieder für Spannungen sorgen kann. Auch da schreiben sich die Stories. Deswegen finde ich, mit einer Roxanne Perez schreiben sich die Stories für Raw rund um den Judgment Day. Und mit einem Sieg von Naomi schreiben sich die Stories bei SmackDown in der Women's Division rund um Jade Cargill und Bianca Belair und Naomi.
Ja.
Deswegen halte ich das so für die beiden logischsten Entscheidungen.
Conor Jade übrigens mit ein paar interessanten Interviews jetzt zuletzt, ne? Also auch schwere Zeiten hinter sich gehabt mit schwere Erkrankungen, Eileiter, Schwangerschaft, innere Blutungen und so. Also ganz schwierige Einblicke, die sie da auch gegeben hat in die letzten anderthalb Jahre.
Also auch passend nochmal zu dem, was sie auch schon so durchschien mit, du trainierst nicht hart genug, du arbeitest nicht hart genug und sowas alles, ne? Was ja auch nochmal mit Hand in Hand geht, die Sachen, die sie angesprochen hat.
Ja. Also alles problematisch da auf jeden Fall. Ich wollte nur ganz kurz ergänzen. Ich gehe hier in dem Money in the Bank Match, um zurück zum Thema zu kommen. Ich gehe mit Roxanne Perez.
Ich auch. Weil ich sie weniger nicht mag als Naomi.
Ich finde Roxanne super. Also
ja, ich mochte die schon bei NXT nicht.
Ich weiß.
Aber da ist auch Chris auf meiner Seite, deswegen ist 2 gegen 1.
Ja, so, weil wir sonst keinen hier im Team haben?
David ist auch auf meiner Seite.
Okay. Ja, aber David zählt halt auch nicht.
Weil David nicht im Thema ist und dann sag ich einfach glauben, ja.
Okay, bin ich gespannt drauf, was wir hier sehen. Auf jeden Fall, das ist relativ offen und dadurch natürlich auch sehr interessant.
Dann sage ich noch Markus, ja, die ist wie AEW, dann ist der so doppelt auf meiner Seite. Dann habe ich 4 gegen 1.
Ja, ja.
Kannst auch Shaggy haben und Melan ist trotzdem 4 gegen 3, gewinne ich.
Okay. Machen wir weiter. Vielleicht da nochmal die Frage, was glaubst du, wird der Main Event hier von der Show werden? Wird es das Tag-Match oder wird es eins von den Money in the Bank-Matches? Ich habe es jetzt ja so aufgestellt, dass wir quasi eigentlich jetzt hier das Tag-Match im Main Event haben.
Die Frage ist, wo gibt es nach dem Match noch den größeren Brawl? Machen wir nach dem Money in the Bank-Match, dass das Rollins gewinnt, ein Brawl rund um CM Punk, vielleicht Sami Zayn, ne, und hier Bronson Reed, Bron Breakker und Rollins? Oder machen wir nach dem Tag-Match ein Brawl rund um Cody Rhodes, Jey Uso, John Cena, Logan Paul, vielleicht nochmal ein Gunther, der nochmal auf den Jey Uso losgeht oder sowas. Vielleicht, ach Gott, hoffentlich bitte mit dem Travis Scott, das wäre fantastisch.
Unbedingt.
Vielleicht sogar einfach 2 Travis Scotts rausschicken. Ja, also
die Doinks.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Weil auch gerade halt mit diesen 4 Matches, irgendwas muss noch passieren.
Ja. Deswegen, habe ich ja schon angedeutet.
Was und jetzt kommt nicht The Rock raus.
Weil du ja, also bevor wir jetzt hier zu der Analyse kommen, weil du ja Seth Rollins als Money in the Bank Sieger siehst, kannst du dir vorstellen, wenn das hier der Main Event wird, also das Tag Match, kannst du dir vorstellen, dass ein Seth Rollins gleich die erste Chance ergreift und hier versucht einzucashen?
Nö, weil das passt gar nicht zum Seth Rollins Charakter.
Hey, der ist ja schon so ein bisschen ungeduldig, aber meinst du, er ist zu sehr Architekt dabei?
Ja, der hat noch den Heyman Paul an seiner Seite.
Okay.
Der flüstert im Ohr, sag mal, mach mal jetzt nicht, sag mal ein bisschen Geduld. Ne?
Das finde ich halt interessant, ne? Gerade wenn man jetzt überlegt, vielleicht gibt's noch mal eine hinterhältige Attacke nach dem Match, vielleicht gibt's noch mal die Titanfaust von Logan Paul oder irgendwas anderes.
Außerdem haben wir ja schon die aufgebaute Fehde rund um Gunther und Jey Uso.
Ja und?
Und das Titelmatch, was wir dann einen Tag später haben.
Ja und?
Nee, das macht gar keinen Sinn.
Ja,
ich argumentiere doch nicht gegen jemanden, der sagt, ja und, das ist mein Argument.
Card subject to change, sage ich dann. Nur. Es kann sich immer was ändern.
Ja, Gunther morgen entlassen.
Anything can happen in the WWE, weißt du?
Ja, in WWE.
Okay, also du siehst das nicht. Ich gebe dem eine 10%ige Chance, aber ich sehe es auch nicht wirklich. Kommen wir dann mal
10%ige Chance, aber auch nur natürlich, weil der gerade Amerikaner gewinnt, ne?
Ja.
Ja. Und dann erstmal Rollins an den Koffer kommen muss.
Wir klauten ihn einfach. Ja, wir haben auf jeden Fall hier das Tag-Match mit Cody Rhodes und Jey Uso an der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir John Cena und Logan Paul. Wir gehen zurück zu WrestleMania 41, wo wir das Titelmatch, das unglaublich geile Titelmatch zwischen Cody Rhodes und John Cena gesehen haben. Eingriff von Travis Scott und die Titelwechsel dann. John Cena, der auch verteidigt gegen Randy Orton bei Backlash zuletzt und auch gegen Truth noch seinen Sieg davon tragen konnte. Das war ja ein Non-Title-Match. Ja, und Cody Rhodes, der zurückgekommen ist, die beiden, also Cena und Cody, die sich hier konfrontiert haben gegenseitig. Und ja, dann Cody hat ja auch gleich Cena herausgefordert, sucht ihren Tag-Team-Partner. Und Cena hat natürlich den ultimativen Tag-Team-Partner in Logan Paul gefunden. Schließlich will er WrestleMania und Wrestling ruinieren. Und was wäre da näher liegend, als dann auch noch sich einen Logan Paul an die Seite zu holen? Lieber Kai, Wie fandest du bisher den Aufbau dieser Geschichte, die ich soeben skizziert habe?
Was heißt Aufbau, ne? Wir sprechen über ungefähr zwei Wochen. Also, da gab es nicht viel Aufbau. Was geht
bis WrestleMania, du, hallo?
Ja, aber ne, also den Aufbau dieses Tag-Matches, das war ja sehr wenig Aufbau, wenn man ehrlich ist. Es gab den Brawl in Beatdown bei Saturday's Main Event. Es gab jetzt ja noch die Promo bei Raw, ne, wo es dann auch, nee, bei SmackDown war es, genau, SmackDown, wo es darum ging, kurze Spannung zwischen John Cena und Logan Paul und oh, hier möchte sie nicht seinen Peacemaker polieren und sowas. Ha, Peniswitz, verstehst du? Also, das war wirklich absolut Standard. Das war nichts Besonderes. Irgendwie die gleichen Cena-Farewell-Heel-Promos, muss man jetzt mittlerweile schon sagen.
Ja.
Da merkst du auch mal, es ist schon verdammt repetitiv, diese Cena-Promos.
Ja. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Ich bin auch nicht davon überzeugt. Was mir tatsächlich ganz gut gefallen hat, um so zur Personalie Jey Uso zu kommen, ist der gute Gunther, der ihm hier so ein bisschen ins Gewissen geredet hat, ne? Guck mal, du hast am Montag ein großes Titelmatch. Und was machst du? Du lässt dich hier in eine Geschichte mit reinziehen. Warum? Weil du halt der gute Jey Uso bist, ne? Du hilfst den Leuten, ne? Du denkst nicht an dich. Du denkst nicht an die Championship. Und deswegen bist du es nicht würdig, Champion zu sein. Das hat mir wiederum wieder ganz gut gefallen, muss ich dazu sagen. Ja, diese Fehde an sich ist halt ein bisschen schwierig, ist nicht ganz so heiß, wie man sich das erhofft hat. Was erwartest du dir vom Tag-Match?
Also ich hoffe erstmal natürlich, dass man das ganze Ding halt auch trotzdem nutzt, um irgendwie Geschichten weiterzuerzählen. Ne? Weil das Problem ist natürlich, ich finde, Logan Paul und Jey Uso, die gehören hier ja erstmal nicht rein. Klar, natürlich, ne, die beiden hatten ja halt entsprechend ihr Match bei Saturday Night's Main Event, aber dann ist ja auch wieder okay. Ne, Jey Uso hat dann jetzt ein Match gegen Gunther, wie wir ja schon gesagt hatten, und die große Fehde ist ja immer noch in the long run Cody Rhodes gegen John Cena. Und die Frage ist, wie nimmt man das hier mit und wie nutzt man diese Aufeinandertreffen oder sorgen wir dafür, dass es dann vielleicht doch nochmal irgendwie eine Fehde gibt, um Zeit zu strecken, dann vielleicht zwischen Cody Rhodes und Logan Paul oder sowas zum Beispiel, ne? Weil wir haben so eine Sache wie SummerSlam vor der Tür, da möchte man ja auch mal große Matches machen, oder wir haben generell 800 Events vor der Tür, du hast es vorhin schon angesprochen, es ist dann jetzt Main Event ein weiteres, wir haben Night of Champions, alle möglichen Sachen, oder sagt auch noch ein Logan Paul, guck mal, hier ist Cena, ich hab dir einen Gefallen getan, gib mir noch ein Titelmatch, ne? Also es könnte auch so ein gerade weil Night of Champions in Saudi-Arabien ist, das könnte auch so ein klassisches Saudi-Match sein, Cena gegen Logan Paul zu stellen. Möchte ich das? Nö. Ist es wahrscheinlich? Schon irgendwo, oder?
Ich hatte schon gedacht, ob man John Cena gegen Jey Uso bringt. So Champion gegen Champion, weil es ja Night of Champions ist.
Ja, ich hoffe nicht.
Also, wäre also halt auch noch eine Möglichkeit.
Ja, also auch wäre natürlich okay, aber es ist halt schon mal, wie wir auch schon mal angesprochen hatten, ne? In unserem Kopf ist so dieses, okay, es gibt noch X John Cena-Daten und noch X John Cena-Matches. Hatte ich jetzt auf meiner Bingo-Card John Cena gegen Jey Uso oder John Cena gegen Logan Paul, was ich unbedingt sehen möchte? Nee, eher nicht. So, ne, das ist so ein bisschen mein Problem dabei.
Ja. Ansonsten vom Match hier selbst erwarte ich nicht so mega viel. Ich erwarte eine Menge Superkicks von Jey Uso, ein paar spektakuläre Aktionen von Logan Paul. Ich gehe davon aus, dass Cody hier seine üblichen Aktionen zeigen wird. Es wird wahrscheinlich erstmal vielleicht ist es auch so, dass man John Cena so ein bisschen als Chicken Shit Heel hier präsentiert, der erstmal keinen Bock hat, auf den Cody zu treffen, der hier all fired up ist quasi und John Cena nur vor die Finger bekommen möchte. Ich glaube, das wird sowieso ein Teil der Geschichte sein, dass John Cena hier erstmal dem ganzen Geschehen so ein bisschen ausweicht und Cody eher der ist, der drängt und der seine Chance bekommen möchte. Ich bin ehrlich, wenn das Main Event ist, ist es jetzt kein Main Event, auf den ich mich super freue, auf den ich super heiß bin. Also da warte ich WWE Entertainment Cost mit ein bisschen Story-Entwicklung, aber nicht wirklich viel. Auch nicht so viel, wie wir es jetzt in vergangenen Jahren mal bei so Tag-Matches mit der Bloodline gesehen haben, sondern dafür gibt die Story gerade nicht genug her. Und da bin ich auch ganz ehrlich, dafür holt mich momentan diese John Cena Retirement Story auch nicht genug ab. Und Cody hat mich auch ein bisschen verloren momentan. Der dreht sich halt sehr stark um sich selbst. Auch der müsste mal langsam eine neue Entwicklung in seine Figur reinbekommen, oder?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei, ne? Also, wir haben ja einen Podcast drüber gemacht, wie uns jetzt diese John Cena Retirement Tour gefällt. Und wir hatten ja auch so Spekulationen wie, ach guck mal, dann kommt er zurück und zack, bumm, ist hier auf einmal dann doch wieder John Cena als Face, weil er zu The Rock sagt, ach du, ich habe ja keinen Bock mehr auf dich. Dafür müsste aber The Rock erstmal da sein. Wir haben natürlich auch noch beim SummerSlam, wir haben immer noch die Variante Travis Scott, der vielleicht noch ein Match haben wird. Ich bin da gespannt drauf, in welche Richtung man geht. Aber eigentlich muss da so langsam was passieren, weil ich auch gesagt habe, diese John Cena-Promos werden halt auch so langsam ein bisschen stale, wenn man ehrlich ist, ne? Mal schauen.
Ja, und wir haben auch noch einen CM Punk, der sich hier in die Schlange eingereiht hat. Den dürfen wir auch nicht vergessen. Er hat ja schon bei Raw angekündigt, dass es langsam Zeit wird, dass er Gold um die Hüften bekommt. Und hat ja auch John Cena angekündigt. Nicht angekündigt, angesprochen. Und auch nochmal den Rocky. Der CM Punk darf das. Der Rocky denkt sich auch so, huch, da spricht jemand über mich, wenn er zu Hause auf seiner Couch guckt.
Ich habe irgendwas gemerkt.
Ja, ein Beben in der Macht habe ich gespürt, genau. Ja, wer geht denn hier als Sieger aus diesem Tag-Match hervor?
Ich glaube, ist eigentlich vom Sinn her, ne, wenn du die Namen durchgehst, könntest du sagen, Logan Paul ist der gepinnt wird. Ne? Es kann aber auch knallhart so sein, dass ein Cody Rhodes gepinnt wird von einem John Cena. Ne? Ist jetzt auch nicht unwahrscheinlich, wäre natürlich krass. Vielleicht wird aber auch ein Jey Uso gepinnt, weil ein Gunther sich nochmal kurz zeigt. Ich finde, das ist wirklich so ein Münzwurf, das Ding hier, wer das gewinnt. Ich sag Cody Rhodes Team.
Okay.
Sage ich jetzt, aber das kann sich wirklich noch ändern.
Ich gehe mit den Heels. Ich glaube, die fiesen Tricks, die gewinnen dann hier am Ende wieder. Dann gibt's wieder den Cheap Shot und irgendwie die Titanfaust hinten dran oder sonst irgendwas. Vielleicht der Cheap Shot mit der Titanfaust. Dann ist alles vorbei und dann können selbst die American Nightmare Klöten von Cody Rhodes nicht mehr gegen an. Ich weiß es nicht. Aber ich tippe hier wirklich auf die Heels, weil die einfach am Ende aus dem Ding hier siegreich hervorgehen und vor allem damit die gestärkt daraus hervorgehen. Weil sie ja in den Wochenshows sehr oft auf die Schnauze bekommen, kriegen die hier einen kleinen Push, was das angeht. Aber wie gesagt, ich bin hier sehr unemotional, was dieses Match angeht, weil es mich alles gerade nicht so wirklich abholt, was da in dieser Main-Event-Riege passiert. Und da hoffe ich, dass man langsam wieder in einen anderen Weg geht, weil das ist gerade alles nicht so herausragend. Also da ist tatsächlich die interessantere Fehde eindeutig gerade bei Raw mit CM Punk und Rollins und da. Aber generell finde ich, dass das WWE-Produkt in diesem Jahr schon auch ein bisschen abgebaut hat, so insgesamt, was so die Energie angeht und was die Kreativität angeht. Da fehlt ein bisschen was derzeit. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Kai.
Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich. Also gerade eben von dieser John Cena Farewell Tour, von der wir uns so viel erhofft haben, da habe ich so ein bisschen mein Problem mit. Ne? Ich dachte eigentlich, da geht das richtig ab und keine Ahnung was. Und das haben wir jetzt nicht, weil wir haben jetzt zwar wieder einen John Cena auf der Karte, was natürlich cool ist, aber wirklich was davon haben wir auch nicht.
Der will ja auch Wrestling ruinieren, du.
Ja, das ist mir auch so langsam ein bisschen zu mau, wenn ich ehrlich bin.
Ja, deswegen. Schauen wir mal, auf die Money in the Bank Matches freue ich mich, bei allem anderen lasse ich mich überraschen. Und damit, glaube ich, sind wir hier durch, oder Kai? Willst du noch was sagen?
Ja, haben wir's.
Haben wir's. Ich habe schon angesprochen, die Review gibt's dann Montagabend, also wirklich abends. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann wir die aufnehmen und wann ich die dann ganz schnell online stelle. Aber ja, wie gesagt, am Montag werden wir die auf jeden Fall hier über die Bühne bringen und am Sonntag gibt's dann hier das Watch-Along zu WrestleMania 4. Ansonsten haben wir auch noch einen Bonus-Podcast gemacht zum Drumherum, zu den aktuellen WWE-Entwicklungen um das Auslaufen der Verträge von R-Truth, von Kalito und auch von Sarah Rowe. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal reinklicken, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten kann ich da nur sagen, gehabt euch wohl, wir hören uns bei dem Watch-Along wieder und freuen uns natürlich auch über jegliche Unterstützung von eurer Seite. Mal über einen Daumen nach oben, mal über ein Abo, über eine gute Bewertung bei Spotify zum Beispiel oder dann eben auch ganz einfach bei Patreon und Steady oder auch bei YouTube-Kanalmitgliedschaften. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.